Deutschlandfunk Kultur heute.
Und mein Name ist Anna Kohn, herzlich willkommen zur Sendung. Heute am 2. April, und das heißt auch, heute ist Internationaler Kinderbuchtag. Die Geschichten, die wir als Kinder vorgelesen bekommen, die begleiten uns ja oft noch ein Leben lang. Wegen der Charaktere, also wegen Pippi, wegen Conny, wegen des Gryffalos und wegen des Regenbogenfischs. Aber natürlich auch wegen der Illustrationen, die ja oft den großen Reiz von Kinderbüchern ausmachen. In Bologna, in Italien, dreht sich gerade vieles um dieses Thema, denn dort findet seit gestern die internationale Kinderbuchmesse statt. Die größte Fachmesse für Bilderbücher und Kinder- und Jugendliteratur. Gastland ist dieses Jahr die Schweiz. Heute Mittag wurde auf der Messe verkündet, wer dieses Jahr den Astrid Lindgren Gedächtnispreis bekommt. Das ist die weltweit höchst dotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Der Preis ist mit 5 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet rund 480.000 Euro. Und dieses Jahr erhält ihn Bart Moyard, der schon 9-mal für den Preis nominiert war. Moyard ist Belgier, dort auch schon vielfach ausgezeichnet. 1998 hatte er auch den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten. Vor der Sendung habe ich Literaturkritikerin und Autorin Ute Wegmann auf der Kinderbuchmesse in Bologna erreicht. Und ich habe sie gefragt, was für Bücher schreibt denn Bart Moyard genau?
Also Bart Moyard schreibt Romane, der schreibt Gedichte, Kurzgeschichten und es gibt auch einige Bilderbücher von ihm, wobei das jetzt nicht so ein klassisches Bilderbuch für kleinere Kinder ist, sondern das sind immer schon auch sehr anspruchsvolle Geschichten, die auch anspruchsvoll illustriert sind und eigentlich muss man sagen, das sind so Bilderbücher für Familien. Er hat aber auch Theaterstücke geschrieben und Liedtexte, also Bart Moyard ist unglaublich breit aufgestellt, was sein literarisches Werk angeht. Also insgesamt hat er 50 Bücher geschrieben, die in 20 Sprachen übersetzt sind. Und ich kann ja mal gerade einfach ein paar Titel nennen. Mhm. Also eins seiner Hauptwerke, womit er wirklich sozusagen berühmt geworden ist, ist der Titel Es ist die Liebe, die wir nicht begreifen. Das war 1999. Dann hat er Brüder geschrieben. Das ist ein autobiografischer Text mit vielen kurzen Geschichten, denn er selber ist der 7. Bruder sozusagen. Er hat also 6 ältere Brüder und er ist der jüngste und das ist ein ganz großartiges autobiografisches Werk. Dann gibt es einer der letzten Romane, der heißt Hinter der Milchstraße, ein sehr schöner Kinderroman aus dem Jahr 2011 und auch Geschichten, die für erste Leser sind, aber nicht jetzt in dem Sinne Erstlesebücher, sondern wirklich hochliterarische, hochanspruchsvolle Bücher, die eben auch Kinder lesen können, die gerade erst mit dem Lesen beginnen, die dann auch bebildert sind. Also in dem Fall Mut für 3 heißt eins seiner Bücher. Das hat Rotraud Susanne Berner damals, also auch eine große, bekannte Illustratorin, bebildert.
Jetzt hat die Jury, das habe ich gelesen, ja Moyards verdichtete und musikalische Sprache gelobt. Würden Sie da auch zustimmen?
Die Jury sagt musikalische Sprache. Man spricht auch von filmischer Erzähltechnik. Das stimmt auf jeden Fall. Also er schafft ungeheure Bilder beim Schreiben. Die Jury spricht ja auch von vollendeter Sprache. Auch das kann man sagen. Er konzentriert wirklich sich so aufs Wesentliche und hat dabei eine ganz große Poesie und eine unglaubliche Eindringlichkeit. Und ich muss wirklich sagen, diese filmische Intensität, die er hat, die ist auch immer gepaart mit einem subtilen Humor. Und er hat damit ein hochliterarisches Werk für alle Alten geschaffen. Also auch ich werde nie müde, seine Sachen ein zweites Mal zu lesen. Darum freue ich mich ungeheuer, dass er diesen Preis gewonnen hat, der ja unter den Kinder- und Jugendbuchautoren, Verlegern und so weiter als der Nobelpreis der Kinder- und Jugendliteratur gehandelt wird und ja auch ungeheuer hoch dotiert ist. Und vielleicht noch einen Satz so zu Barts Geschichten, die er schreibt. Also kaum jemand ist in der Lage, so dicht an den Sorgen, den Ängsten, aber auch den Wünschen der Kinder aller Alter zu sein. Das ist was, was ihnen gelingt, was wirklich ungeheuerlich ist. Und es sind immer die Beziehungen zwischen den Menschen, zwischen den Kindern, aber auch den Kindern zu den Erwachsenen, die im Mittelpunkt seiner Bücher stehen. Also Beziehungen, Familienstrukturen und so weiter. Also das ist das, was sein wirklich sehr literarisches und auch sehr poetisches Werk auszeichnet.
Konnten Sie denn schon mit Bart Moyard sprechen? Hat er sich gefreut über die Auszeichnung?
Also er war, glaube ich, erstmal total geflasht, wie man so sagt. Und dann wurde er natürlich auch sehr belagert, musste gleich ein Interview geben. Er hat sich wahnsinnig gefreut. Also er war sehr überrascht, sagt er, und er hat sich irrsinnig gefreut. Und vielleicht kann ich noch auf der Jurybegründung, der letzte Satz der Jurybegründung lautet: Das schillernde Werk Bad Mojas betont einmal mehr, dass Kinder- und Jugendbücher ihren festen Platz in der Weltliteratur haben. Und dafür steht er wirklich. Und Bad Mojas ist ja der Kurator gewesen, und zwar für alle Bereiche der Literatur. Also nicht nur für die Kinderliteratur, sondern auch für die Belletristik und die Lyrik. Als die Niederlande und Flandern Gastland in Frankfurt waren 2017. Und es ist ihm zu verdanken, dass auch da die Kinderliteratur nochmal so eine Aufmerksamkeit gekriegt hat und dass man so auf Augenhöhe einfach dann steht mit allen anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Und dafür steht er auch. Also er ist jemand, der eben auch für Erwachsene schreibt. Er war Lyriker der Stadt Antwerpen im Jahr 2006. Und ich kann mich erinnern, da hat er gesagt, da waren überall seine Gedichte in der Stadt, die konnte man überall lesen. Und das ist auch so typisch für die Belgier, die Niederländer, dass die nicht so festgelegt sind. Das ist nicht so, dass wenn dann jemand einmal Romane schreibt, er nichts anderes mehr macht. Das sind Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, die sich in allen Bereichen auch ausprobieren, die Lyriker sind, die auch mal auf die Theaterbühne gehen und so weiter. Und das finde ich ganz, ganz toll an den Ländern und auch vor allen Dingen an Bad Mojas.
Literaturkritikerin Ute Wegmann war das. Sie ist gerade auf der internationalen Kinderbuchmesse in Bologna und hat uns über Bad Mojas berichtet, der den Astrid Lindgren Gedächtnispreis bekommt. Das Centre Pompidou in Paris, The Shard in London oder das Weltstadthaus in Köln. Spätestens jetzt wissen Sie wahrscheinlich, um wen es geht, jetzt hier in Kultur heute, um den italienischen Architekten Renzo Piano. Piano schuf schon weit über 100 Bauwerke, neben Bürotürmen und Museen, auch Flughäfen und Universitäten. Und auch am Potsdamer Platz in Berlin hinterließ er ja seine Spuren. Eines seiner neueren Gebäude ist das Centro Botín in Santander in Spanien, ein zweigeteilter Bau, der auf Stelzen steht, sodass man darunter von der Stadt zum Wasser sehen kann. Bei der Vorbereitung und beim Bau dieses Gebäudes hat der spanische Regisseur Carlos Saura Renzo Piano begleitet und aus dieser Langzeitbeobachtung hat er einen Film gemacht. Renzo Piano, Architekt des Lichts, heißt das Werk. Es läuft ab Donnerstag bei uns in den Kinos und Marietta Schwarz hat den Film gesehen.
Schwarze Leinwand, 5. Sinfonie von Mahler. Eine Kamera fährt zwischen zwei Gebäudeteilen hindurch direkt aufs Meer. So beginnen Helden eben oder große Dramen von deren Untergang. Vom Architekten dieses Gebäudes aber wissen wir, dass er noch lebt. Und seine erste Botschaft im Film ist auch weniger dramatisch, denn poetisch.
Es gab schon immer diese Idee, dass die Technik und die Poesie Hand in Hand gehen. Ein Gebäude, das die Zeit überdauern soll, muss also eine technisch fortschrittliche Konstruktion sein. Aber besonders wichtig ist es, Orte zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können und ihr Zusammenleben zelebrieren können.
Einen solchen Ort hat Renzo Piano im spanischen Santander geschaffen. Die Assoziation zur gleichnamigen Großbank trifft übrigens ins Schwarze, denn deren Chef Emilio Botín initiierte und bezahlte das Projekt. Piano baute ihm im Hafen von Santander ein aufsehenerregendes Kulturzentrum, und zwar direkt ans Wasser. Carlos Saura als Regisseur des Films war offenbar frühzeitig eingebunden. Er fängt nicht nur schöne Architekturbilder ein, sondern lässt auch Projektleiter und Kritiker zu Wort kommen. Umstritten nämlich war das Centro Botín von Anfang an.
Dieses Ufer ist das Herz der Stadt. Die Aussicht ist frei. Jetzt entsteht ein Gebäude, das diese Kontinuität radikal aufbricht und so das Herz der Stadt verletzt.
Natürlich stellt Pianos Entwurf einen Bruch mit der Umgebung dar. Wie ein durchschnittener Schiffsrumpf schwebt das Gebäude über der Promenade. Man sieht Computersimulationen und einen schwadronierenden Architekten. Der Konflikt, privater Finanzier bebaut attraktiven öffentlichen Raum, löst sich in Luft auf, in lauter, versöhnliche Töne. Auf welche Reise, fragt man sich, will uns der Regisseur jetzt noch mitnehmen? Carlos Saura ist ja nicht irgendwer, wurde mit seinen kritischen Filmen über das Franco-Regime schon in den 60er Jahren zu internationalen Festivals eingeladen. Seine Carmen-Verfilmung 1983 war sogar Oscar-nominiert. Und Renzo Pianos Schaffen weltweit bietet doch mehr als Einlassungen über das Licht und den Genius Loki. Der Architekt und das Licht wirkt wenig ambitioniert. Es ist ein Film eines alten Mannes über alte Männer, die sich als die Letzten ihrer Art begreifen. Saura ist Jahrgang 32, wie der Bauherr, der im Laufe des Films auch stirbt. Piano unwesentlich jünger. Und sie fragen sich, was bleibt von uns?
Eines deiner Fotos hat länger Bestand als meine Architektur. Du fängst den Moment ein und er wird ewig. Darum glaube ich, dass dein Beruf, die Fotografie, nachhaltiger ist. Ich war immer neidisch auf die Fotografie, weil sie den Moment einfängt und zeitlos ist.
Inzwischen steht die Stahlstruktur des Kulturzentrums. Renzo Piano hat mit seinem technoiden Neubau auch die Traditionalisten beschwichtigen können. Das Gebäude soll den Blick aufs Meer nicht versperren. Deshalb schwebt es auf filigranen Stützen. Man kann unter dem Kulturzentrum auf das Meer zulaufen. Der Straßenverkehr wurde unter die Erde verbannt, ein Park angelegt.
Bei diesem Projekt haben wir sofort verstanden, dass es auf das Meer zuschießen muss, auf das Licht zuschießen muss, weil man in die Bucht blickt, ins Licht. Das ist das Allerschönste. Auch, dass das Gebäude angehoben werden muss, sodass jeder das Meer sehen kann.
Etwas später werden wir Zeugen, wie die Fassade angebracht wird. Über 300.000 weiße Keramikfliesen wurden extra angefertigt. Das Noppenmuster hat etwas von einer altmodischen Bademütze, um im Bild zu bleiben. Die Fassade glänzt und sie reflektiert Wasser und Licht. Am Ende sagt Renzo Piano zu Carlos Saura, komme es aber darauf an, wie die Architektur sich in den Augen der Betrachter spiegele, auf ihr Strahlen. Wir sind Perlentaucher, sagt er. Das ist ein Beruf, der vom Aussterben bedroht ist. Aber ich bin überzeugt, dass diese Art von Schönheit die Welt retten kann.
Es ist ein Film eines alten Mannes über alte Männer. Das sagte Marietta Schwarz über den Film Renzo Piano, Architekt des Lichts. Und they did the right thing, sie haben das Richtige getan, das hat die Fotografin Nan Goldin gesagt, nach der Entscheidung der National Portrait Gallery in London, eine Schenkung der Sackler-Familie nicht anzunehmen. Kritiker werfen der Sackler-Familie ja vor, mitverantwortlich für die Opioidkrise in den USA zu sein. Auch Nan Goldin war abhängig von Oxytocin. Die National Portrait Gallery verzichtete mit der Schenkung auf 1 Million Pfund. Andere Museen entscheiden sich anders, was Sponsoren angeht. Das British Museum nimmt zum Beispiel immer noch Geld von der Tabakindustrie an. Ist das in Ordnung oder nicht? Wie hängen Kunst, Geld und Moral zusammen? Immer mehr wird darüber diskutiert, von wem Museen ihre finanzielle Unterstützung bekommen. Frage an Hanno Rauterberg, Kunstkritiker der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Rauterberg, finden Sie auch, dass die National Portrait Gallery richtig gehandelt hat?
Es ist eine Diskussion, die absolut überfällig war und es ist erstaunlich, dass es jetzt solche Konsequenzen gibt, denn gefragt wurde ja immer schon, eigentlich jedenfalls seit einigen Jahrzehnten schon, woher das Geld eigentlich kommt, mit dem Museen und andere Kultureinrichtungen betrieben werden. Es gab auch immer mal wieder das Bedürfnis, da etwas zu verändern und zu sagen, nein, wir lassen uns nicht von Unternehmen finanzieren, die schmutziges Geld verdienen. Und solche Anläufe und Proteste gab es hier und da mal, aber dass jetzt so grundlegend plötzlich mehrere Institutionen sagen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, das ist schon erstaunlich und tatsächlich ein Erfolg.
Zurzeit hört man solche Fälle ja vor allem noch aus dem angelsächsischen Raum. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass wir bald auch in Deutschland solche Fälle sehen?
In Deutschland stellt sich die Frage nicht ganz so drastisch, weil die meisten Institutionen doch ganz gut durch öffentliche Gelder finanziert sind, anders als in Amerika oder auch in Großbritannien. Aber natürlich kann man sich schon fragen, warum jetzt beispielsweise Volkswagen eine um 2 Jahre verlängerte Partnerschaft mit der Nationalgalerie in Berlin eingegangen ist. Einem der stolzen, von Bundesgeldern finanzierten Institutionen, von der man ja eigentlich glaubt, sie könnte sich von solchen Kooperationen möglicherweise auch frei halten. Denn wir wissen alle, Volkswagen, der Dieselskandal, also da sind viele Dinge, die man durchaus mit einem großen Fragezeichen versehen kann. Und eines muss einem ja klar sein, dass solche Unternehmen das jetzt nicht aus reiner Gutherzigkeit machen, sondern mit einer Absicht. Und diese Absicht nennt man dann im Jargon üblicherweise Artwashing, also der Versuch, das eigene Image aufzuhellen, indem man sich für die schönen Künste etabliert. Und da müssen die Künstler sich dann immer fragen, ob sie sich das eigentlich gefallen lassen wollen, so benutzt zu werden.
Ja, es kann natürlich für ein Museum ja auch einen Image-Schaden bedeuten, oder? Wenn man solche Sponsoren hat. Die Tate zum Beispiel will eigentlich keine Sponsoren, die der in Anführungszeichen Reputation schaden könnten.
Also ich finde es absolut richtig, dass Institutionen sich genau überlegen, mit welchen Partnern aus der Wirtschaft sie sich einlassen. Denn natürlich haben diese Partner ihre eigenen Interessen und die Frage ist immer, ob das die Interessen der Kunst sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass das nicht in so einen Rigorismus umschlägt und man plötzlich das Gefühl hat, das Museum oder das Theater müsse sich jetzt aus allen fragwürdigen Belangen raushalten und am Ende werden auch die künstlerischen Möglichkeiten eingeschränkt. Wobei es natürlich schon interessant ist, wenn Künstler auch von privaten Unternehmern angeheuert werden, um beispielsweise wie Jeff Koons eine super Yacht zu dekorieren oder wenn ein Wodka-Hersteller auf die Idee kommt, Künstler zu fragen, diese Wodkaflasche irgendwie künstlerisch aufzupeppen. Oder ein Automobilhersteller kommt und sagt, hey, mach mir doch mal eine Art Car, ein schönes Automobil, das dann irgendwie auch den künstlerischen Nimbus bekommt. Ob all diese Fragen nicht letztlich auch diskutiert werden müssen. Ob das vielleicht sogar die interessanteren Fragen noch sind. Also nicht nur Fragen an die Institution, sondern auch an die Verantwortung der jeweiligen Künstler, mit wem sie sich einlassen und für wen sie auch Kunstwerke herstellen. Das sind ja oft dann auch Unternehmen wie die Deutsche Bank beispielsweise. Da nochmal die Frage, von wem sie sich auch sammeln lassen wollen.
Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man muss sich das auch leisten können, solche Spenden oder solche Aufträge dann zurückzuweisen. Also auch in Deutschland klappen ja viele Ankäufe in Museen nur noch mit privater finanzieller Unterstützung. Muss man nicht auch sehen, dass die meisten Museen oder auch viele Künstler sich sowas vielleicht gar nicht leisten können?
Das stimmt. Viele können es sich tatsächlich nicht leisten. Viele Künstlerinnen und Künstler sind froh, wenn sie überhaupt mal was verkaufen können, wenn sie überhaupt eine Ausstellung haben, die einigermaßen prominent gezeigt werden kann. Insofern ist die Frage vollkommen berechtigt, aber gerade bei staatlichen Institutionen wie denen in Deutschland, denke ich, dann muss es halt im Zweifel eine Aufführung weniger geben, eine Ausstellung weniger geben. Jedenfalls ist der Preis sehr hoch, den man zahlt, wenn man sich mit Partnern einlässt, die möglicherweise ein ungutes Interesse auch an dieser Partnerschaft haben und den man auch zuarbeitet und dem man dabei hilft, ihr Image aufzuhellen, statt genauer zu gucken, mit wem lässt man sich eigentlich ein und das genau abzuwägen, ob es sich wirklich lohnt, mit solchen Leuten dann auch zu kooperieren und in diesen öffentlichen Rahmen, also den Rahmen auch der öffentlichen Zustimmung, so muss man es ja sehen, auch zu bieten.
Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, wer sollte dann darüber entscheiden, was noch in Anführungszeichen in Ordnung ist und was nicht? Also welche finanzielle Unterstützung noch in Ordnung ist und welche nicht? Sie haben die Tabakindustrie auch erwähnt oder die Förderung durch Mineralölunternehmen. Wer entscheidet dann noch, was in Ordnung ist und was nicht? Ein Klimaaktivist sieht das sicherlich anders als jemand von der Öllobby.
Ja, man merkt immer mehr, dass die Institutionen das weniger als zuvor für sich selbst entscheiden können, dass der öffentliche Druck wächst. Das hat einmal mit den Social Media zu tun und hat auch damit zu tun, dass sich die Maßstäbe im Moment verändern. Also gerade durch die großen Protestbewegungen, wie wir sie jetzt bei den Schülerinnen und Schülern am Freitag erleben, gibt es schon so etwas wie einen gesellschaftlichen Klimawandel. Und plötzlich werden Fragen aufgeworfen, die vorher so nicht diskutiert worden sind. Das gilt auch beispielsweise für die Rückgabe von Kulturgütern an die ehemaligen Kolonien. Plötzlich wird darüber gesprochen und einzelne Museen fangen an, da auch zu handeln, weil sie das Gefühl haben, es kann so nicht weitergehen. Das ist ja erstmal gut, dass in Institutionen auch viel stärker darüber diskutiert wird und es eine neue Sensibilität gibt dafür. Und entsprechend muss man dann halt abwägen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt plötzlich alle Sponsoren vor die Tür gesetzt werden sollen, sondern man fängt an, auch diese kulturellen Arenen als Orte zu begreifen, in denen gesellschaftliche Konflikte und gesellschaftlicher Wandel vorkommen und auch gestaltet werden müssen.
Also würden Sie schon auch sagen, dass diese Diskussion um die Finanzierung gerade jetzt, dass das auch gerade in einem speziellen gesellschaftlichen Kontext passiert?
Ja, wir erleben ja, dass in manchen Milieus zumindest, um es vorsichtig zu sagen, der ethische Konsum an Stellenwert gewinnt. Leute gucken immer mehr darauf, was sie eigentlich essen, woher die Dinge kommen, die sie konsumieren. Und entsprechend kann man sagen, ist auch der kulturelle Konsum betroffen. Und auch dort gucken die Leute, welche Schadstoffwerte haben denn bestimmte Künstler, haben denn bestimmte Kunstwerke, unter welchen Bedingungen sind sie hergestellt worden, unter welchen Bedingungen werden sie jetzt präsentiert. Ein waches Bewusstsein, ein kritisches Publikum, das sich auch zu wehren weiß und mit den Social Media auch ein Instrument hat, das recht machtvoll sein kann, um Einfluss zu nehmen. Das alles verändert die kulturelle Landschaft und das kann durchaus positive Effekte haben, wenn es denn eben nicht in einen neuen Puritanismus umschlägt oder am Ende man das Gefühl hat, dass man die kulturellen Arenen nur deshalb nutzt, weil man den Parlamenten keine Lösung mehr zutraut. Denn viele dieser Konflikte sind natürlich genuin politische Konflikte und müssten auch auf politischer Ebene angegangen werden.
Meint Hanno Rauterberg, Kunstkritiker der Wochenzeitung Die Zeit. Und der Schriftsteller Dieter Schlesak ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anne Seidel.
Dieter Schlesak bezeichnete sich selbst als Zwischenschaftler, als einen, der zwischen den Kulturen lebte und schrieb. Er wurde in Siebenbürgen in Schäßburg geboren. Ende der 60er Jahre verließ er Rumänien, lebte zuerst in Deutschland und später in Italien. Schlesak arbeitete zum einen als Übersetzer, schrieb aber auch selbst zahlreiche Gedichte, Essays, Hörspiele und Romane. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Romane »Capesius, der Auschwitz-Apotheker« und »Vaterlandstage«. Beides Bücher, in denen sich der Schriftsteller mit der rumänisch-deutschen Geschichte auseinandersetzt. Dass Schlesak heute vor allem mit historischen Themen in Verbindung gebracht wird, das greife allerdings zu kurz, sagte der Schriftsteller und Journalist Horst Samson im Südwestrundfunk.
Man muss den Dieter Schlesak, oder man sollte ihn, sage ich mal, nicht immer nur in Zusammenhang mit den 50er Jahren und mit dem SS und mit der Securitate in Zusammenhang sehen. Er hat auch ein unglaublich schönes literarisches Werk hinterlassen. Ja, sehr schöne Gedichtbände herausgebracht, in denen er wirklich Bleibendes geschrieben hat. Und die sind relativ unbekannt. Das literarische Werk aufzuarbeiten, das ist eigentlich jetzt die große Aufgabe der deutschen Literaturkritik.
Der rumäniendeutsche Schriftsteller Horst Samson zum Tod seines Kollegen und Freundes Dieter Schlesak, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov muss wohl auch in den kommenden Monaten von zu Hause aus arbeiten. Sein Hausarrest wurde bis Anfang Juli verlängert. Das entschied ein Gericht in Moskau auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Serebrennikov steht bereits seit über anderthalb Jahren unter Arrest. Die russische Justiz wirft ihm vor, staatliche Fördermittel veruntreut zu haben. Der Regisseur bestreitet das. Viele Künstler, auch hierzulande, unterstützen ihn und halten das Verfahren in Russland für inszeniert. Serebrennikov arbeitet trotzdem weiter. Das Internet macht's möglich. An der Staatsoper Hamburg läuft zurzeit seine Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper Nabucco. Der Regisseur leitete die Proben mithilfe von Videobotschaften. Mit einem Ausschnitt aus ihrem Film Cléo de Saint-Gassette, Cléo von 5 bis 7, wurde heute der verstorbenen französischen Filmemacherin Agnès Varda gedacht. Zur Trauerfeier in der Cinémathèque Française in Paris kamen etwa 650 Gäste, darunter auch die Schauspielerinnen Jane Birkin und Sandrine Bonnaire, die beide mit Varda gedreht hatten. Nach der Gedenkfeier wurde die Filmemacherin auf dem Pariser Friedhof Montparnasse beigesetzt. Die Großmutter der Nouvelle Vague, wie Varda auch genannt wurde, war am Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben.
Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie hier die Informationen am Abend mit meinem Kollegen Stefan Heinlein. Darin geht es unter anderem um den Rücktritt von DFB-Präsident Rainer Grindel. Mein Name ist Anna Kohn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.